Die Achtsamkeit, das Gewahrsam, das ist das Wichtigste. Ohne Gewahrsam werden wir uns nichts gewahr oder nichts bewusst, was bei uns abläuft. Und egal, ob wir jetzt sitzen, ob wir Gewahrsam auf das Buddha oder Gewahrsein auf den Atem, der rein und raus geht an der Nasenspitze, das ist das Wichtige. Wenn wir beim, selbst wenn wir spazieren, wenn wir das Wort spazieren gehen nehmen, selbst wenn wir spazieren gehen, also nicht auf und ab gehen, sondern laufen und gewahr sind auf unsere Bewegung oder gewahr sind auf das Buddha, dann kann man sehr tief in Konzentration verfallen. Irgendwann kriegt man es gar nicht mehr mit. Und es ist das A und O. Der Abende Buddha sagt schon, es ist das A und O. Gewahrsamkeit, er nennt das Pali-Wort dafür ist Sati, ist der einzige Abkürzung zum Weg der Befreiung. Er sagt, dass wenn man gewahrsam ist für 7 Tage, 7 Nächte, dann kann man nach dieser 7 Tagen und 7 Nächten die Befreiung finden. Ist die Gewahrsamkeit nicht 100%ig, dann dauert es eben halt länger. 7 Monate, 7 Jahre oder 7 Leben. 7 Leben. Und bei uns ist die Gewahrsamkeit eben einfach noch nicht auf Vordermann gebracht. Wenn man sich überlegt, dann von den 24 Stunden, die wir haben am Tag, jetzt das Schlafen ausgenommen, dann mal vielleicht 18 Stunden, wie oft sind wir uns gewahr? So ab und zu mal jede 5 oder 20 Minuten kommt ein Augenblick, wo mal, wir denken ja, aufkommt und dann fallen wir wieder schon zurück ins Denken. Das heißt, unsere Gewahrsamkeit ist noch ziemlich unten auf unterster Stufe. Das heißt, wir nehmen jetzt die Möglichkeit, diese Tage, die wir uns hier einfinden, um diese Gewahrsamkeit aufzupolieren. Und das heißt nicht nur die Gewahrsamkeit, also wenn wir gehen, oder wenn wir spazieren gehen, oder wenn wir sitzen, sondern auch die Gewahrsamkeit beim Essen. Die Gewahrsamkeit auf unsere Gefühle auch, die aufsteigen. Die Gewahrsamkeit, wenn wir zum Beispiel beim Essen sitzen und dieses oder jenes Art von Essen sehen, was da hochkommt. Einfach nur gewahr zu sein, nicht zu beurteilen. Das ist das Wichtige. Ich habe gesagt, der Abende Buddha hat uns es nicht verboten, etwas zu genießen. Er hat es nicht verboten, etwas schön zu empfinden. Er hat es nicht verboten, angenehme Gefühle oder unangenehme Gefühle zu haben. Er hat sogar uns angesagt, wenn wir in der Meditation in einen Ruhezustand oder in einen angenehmen Zustand kommen, dann sollen wir das genießen. Dann sollen wir darin baden. Und das ist nicht, was jeder Mensch erfahren kann. Das ist, was denjenigen, die versuchen, die Arbeit zu machen, was denjenigen als Resultat zufällt. Und das soll man genießen, das soll man sehen und das soll man im Kontrast dazu sehen, was es in der Welt gibt. Weil alle, und ich denke, da gibt es keine Ausnahme von unserer Jugend an, oder von dem Moment, wo wir denken können oder noch nicht mal denken konnten, wollten wir immer angenehme Gefühle haben und den unangenehmen Gefühlen aus dem Weg rennen. Und wenn wir jetzt diese Tage, wo wir hier versammelt sind, dazu nehmen, um uns diese Dinge bewusst zu sein, die da ständig hochkommen. Am Anfang sind es am meisten Gedanken. Werden die Gedanken mal ein bisschen ruhiger, dann werden wir mehr sehen, wie Gefühle hochkommen. Und es ist nicht so, dass das sonst in unserem Leben eben nicht passiert, sondern das ist ständig da. Wir sind uns nur nicht dessen bewusst. wir sind uns nur nicht darüber klar, dass alles diese Dinge, in dem Moment, wo wir unsere Augen zumachen oder wo wir Buddha Buddha machen, auf dem Weg auf und ab gehen, dass diese Dinge ständig da sind. Und dann denkt man, wenn wir Meditation machen und da kommen irgendwelche Schwierigkeiten hoch, die Meditation ist schuld an den Schwierigkeiten. Das ist natürlich ein vollkommener Trugschluss. Wir sind schuld, weil wir in unserem Leben dermaßen hektisch leben, dass wir diese ganzen Dinge nicht gewahr werden. Dass wir diese ganzen, was auch immer, nicht gewahr werden. Deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Und jetzt haben wir mal die Möglichkeit, dieser Dinge gewahr zu werden. Gewahr zu sein, was eigentlich in unserem Geist, eigentlich in unserem Herzen da vor sich geht. Und da ist vieles. Und am Anfang mag vieles Unangenehmes sein. Und das muss man einfach mal versuchen zuzulassen. Wir müssen einfach mal unterscheiden, angenehm, unangenehm oder neutral. Weil das sind diese Gefühle, die ganz am Anfang kommen. Es gibt ein angenehmes Gefühl, es gibt ein unangenehmes Gefühl und es gibt ein neutrales Gefühl. Aber das werden wir nur erst dann registrieren oder nur uns dann bewusst werden oder nur dann gewahr sein, wenn mal diese Gedankenmaschinerie ein bisschen runtergefahren ist. In den meisten Fällen sind eben solche Gefühle, sind solche Sinneseindrücke auch noch, die Auslöser für unsere Gedanken. Wenn wir die nicht zurückfahren, wenn wir die nicht irgendwie zurückfahren können auf einen Gedanken, dass dann nur noch ein Gedanke kommt, bevor wir bewusst werden oder bevor wir uns dessen klar sind, dann ist es schon wieder der Zug abgefahren. Also versuchen und wieder versuchen. Und das Buddha, für Menschen, die sehr viel denken, ist da das Hilfreichste. Weil wir jeden Gedanken mit dem Buddha ersetzen und und dann nach 3 oder 4 Minuten wird es einfach schwierig, weil wir keine Lust mehr haben, weil das Buddha langweilig wird. Und dann denkt man, ja, das müssen wir ja machen und dann wird das automatisch. Und dann verlagert sich das Denken in den Hintergrund. Wir denken dann nur noch, dass wir meditieren, aber im Grunde genommen meditieren wir nicht. Weil das Denken sich dann in den Hintergrund verlagert hat. Und da ohne unser Beobachten sich frei entfaltet und uns beeinflusst und uns praktisch verleitet oder verführt. Zu dieser Reaktion, zu diesem Wort, zu dieser Tat. Lasst uns mal, am Morgen ist es kalt hier. Während des Tages über kann die Sonne, wenn die Sonne scheint, ziemlich stechend sein. So. Dann können wir doch mal ganz einfach untersuchen, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Kalt. Das ist keine einfache Untersuchung. Was heißt das? Kalt. Was heißt es in Bezug auf unser Gefühl? Es ist ein Gefühl, das da ist, das ganz automatisch kommt und das uns sofort zur Decke greifen lässt, wenn es kalt ist. Oder sofort dazu greifen lässt, irgendwas auszuziehen, wenn es heiß ist. Aber bevor wir das überhaupt machen, untersuchen wir mal das Gefühl. Es ist nicht so, dass es in Thailand ständig heiß ist, es kann auch manchmal ziemlich kalt sein. Und mit unserer Ausrüstung als Mönch merken wir das auch. Und dann können die Nächte so kalt sein, dann kann es bis auf 4 Grad oder 5 Grad absinken. Und dann hat man eben nicht mehr die Möglichkeit zu schlafen, sondern vor Kälte, weil wenn man sich nämlich ausleckt, wird der ganze Körper kalt und dann kann man nicht mehr schlafen. Und dann muss man sich hinsetzen. Und dann setzt man sich hin und meditiert und untersucht, was ist Kälte. So lange, bis man es verstanden hat. Und wenn man es verstanden hat, dann hat man es verstanden und dann muss man nämlich der Kälte nicht mehr ausweichen. Dann kann man nämlich genauso toll meditieren, als ob es warm ist. Und genau dasselbe ist mit der Hitze. Diese Art von Hitze, die kriegen wir natürlich hier in der Schweiz nicht. Aber okay, und dann sitzt man halt in der Hitze und meditiert. Und untersucht das Gefühl, was es heißt, heiß zu sein. Weil bei uns gibt es heiß, ist das einfach nur ein Trigger für irgendeine Tätigkeit. Und das Kalt ist genauso ein Trigger für irgendeine Tätigkeit. Also, kalt, Decke anziehen oder Pullover anziehen oder das und das und das. Heiß, das ausziehen oder, wenn man in Thailand ist, duschen. Ja? Und dann einfach mal zu untersuchen, was heißt das eigentlich? Was ist das? Was ist das? Das ist der ganze Sinn und Zweck der buddhistischen Übung, mal wieder zurückzukommen zu den eigentlichen Dingen. Und die eigentlichen Dinge sind nicht viele, das sind nicht 10.000 oder 100.000, so wie unsere Sprache Wörter hat. Nein, es sind fünf grundlegende Dinge, die wir untersuchen müssen. Das sind nämlich die fünf grundlegenden Dinge, aus denen wir bestehen. Aus denen wir meinen zu bestehen. Und das ist nichts anderes als unser Ich. Wenn ich sage Ich, oder wenn ich sage, das bin ich, so fühle ich, so denke ich, dann haben wir schon eigentlich im Grunde genommen einige dieser Gruppen benannt. So bin ich, da bezeichnen wir meistens den Körper, aber auch teilweise die Gefühle. So fühle ich, da bezeichnen wir die Gruppe des Gefühls. So denke ich, bezeichnen wir die Gruppe des Denkens. Und das ist Erinnern, so erinnere ich mich dran, oder das war ich früher, dann bezeichnen wir die Gefühle, dann bezeichnen wir damit die Gruppe der Erinnerung und der Assoziationen. Assoziationen sind nichts anderes als Labels, als Bezeichnungen für irgendetwas. Bezeichnungen für etwas Unangenehmes kann sehr viele verschiedene Worte haben. Unangenehm kann sein, dass es nicht schmeckt, oder unangenehm sein, dass es irgendwie Übelkeitgefühl hochkommt. Unangenehm sein kann es sein, Schmerz sein oder irgend sowas. Oder es kann kalt sein, was den meisten von uns unangenehm ist. Oder es kann zu heiß sein, was anderen wieder unangenehm ist. Also für unangenehme Gefühle haben wir sehr viele verschiedene Ausdrücke. Und jetzt lass uns doch einfach wieder zur Wurzel oder lass uns doch dazu zurückzukommen, dass wir zu den einfachen, zu den Dingen zurückfinden, den Weg zurückfinden, zu den Dingen, aus denen wir wirklich bestehen. Und es ist nichts anderes als diese fünf Gruppen. In einem Moment spüren wir den Körper, dann ist es die Gruppe des Körpers. Im anderen Moment haben wir Sinneskontakte, dann ist es auch die Gruppe des Körpers. Weil nur dieser Körper verschafft uns diese Sinneskontakte. Die Sinneskontakte von Sehen, von Hören, von Riechen, von Schmecken, von Tasten, Fühlen und von Denken. Das sind die Sinneskontakte des Körpers, die der Körper uns gibt. Das andere ist die Gruppe des Gefühls, also wir im Grunde genommen ständig bombardiert werden. Es ist ständig irgendwie ein Gefühl da, es ist ständig ein angenehmes Gefühl, angenehmes Gefühl da, dass sobald es abflaut, in unangenehmes Gefühl übergeht. Und meist ist es immer der Wechsel zwischen unangenehmem Gefühl und angenehmem Gefühl. Ja. Und kommen unsere Erinnerungen hoch, die sofort sagen, was für ein unangenehmes Gefühl das ist. Und dann kommt die Rechtfertigung, wer daran schuld ist, dass wir dieses unangenehme Gefühl haben. Und dann kommt unsere Aktion, demjenigen eins auf die Nuss zu geben, wenn das eine Person gewesen ist, oder wenn es ein Tier gewesen ist, was auch immer. Und wenn wir gar keinen Schuldigen finden, dann finden wir immer den Staat oder die Verwaltung oder die Regierung. Dann können wir unseren Hass auf die abladen. Dass die Dinge im Grunde genommen nur bei uns entstehen und vergehen, in einem Bezug auf ein Gesetz, das wir vielleicht jetzt am Anfang noch nicht verstehen, das haben wir noch gar nicht mitgekriegt. Die haben weder mit der einen Person was zu tun, noch mit der anderen Person. Die haben weder mit der Regierung, mit der Land oder mit dem Land oder zu tun, sondern die kommen einfach und in jedem von uns, in uns und in unserem Nachbar entsteht genau dasselbe. Es entstehen Gefühle, es entstehen Gedanken, es entstehen Erinnerungen, die kommen und die gehen. Und das bezeichnen wir als Ich. Wir definieren uns aufgrund dieser fünf Gruppen. Und ihr werdet nichts finden, was ihr als Ich definiert, was außerhalb dieser fünf Gruppen fällt. Und deswegen spricht der Ahnung Buddha davon, dass diese fünf Gruppen es sind, die wir untersuchen müssen. So. Aber bevor wir erstmal mit der Untersuchung anfangen, lasst uns auch erstmal diese fünf Gruppen gewahr sein. Und lasst uns mal eine einfache Reflexion machen. Wenn wir mal irgendwo hinsetzen, wenn wir gerade viel gelaufen sind, dann setzen wir uns irgendwo mal hin und machen eine ganz einfache Reflexion. Dann gehen wir so im Abstand von 5 Jahren durch unser Leben durch, zurück, bis wir uns kaum mehr noch erinnern können. Und dann überlegen wir uns, wie diese 5 Gruppen jemals gewesen sind. Und was das Verbindende von diesen 5 Gruppen ist. Weil als wir 5 Jahre alt gewesen sind, dann hieß der eine Gulli, der andere hieß Martin, der andere hieß Linda. Ne? Und als wir 10 Jahre haben wir immer noch denselben Namen gehabt, haben aber eine vollkommen andere Kombination dieser 5 Gruppen gehabt. Und dann einfach mal nur überlegen, was ist das eigentlich, was wir da als unser Selbst bezeichnen, was wir als unser Ego bezeichnen, was da bestätigt bleibt, was da bestehend ist, was da nicht vergänglich ist. Was ist das? Und je mehr wir suchen, je weniger werden wir finden. Da ist nämlich nichts Beständiges. Wenn wir unseren Körper anschauen, vor 20 Jahren war der noch jung und frisch und hübsch. Ne? Und jetzt fängt er an zu verfallen. Und es gibt nichts in dieser ganzen Welt, was wir machen können, dass er nicht zerfällt. Unsere Ideen ändern sich. Unsere Gedanken ändern sich. Unsere Einstellungen ändern sich. Alles ändert sich. Was ist das? Was ist da im Grunde genommen in all diesen Dingen, in all unseren Erinnerungen oder Sachen, ein Bezugspunkt, der sich nicht verändert hat? Einmal ganz interessante Untersuchung. Eine ganz interessante Reflexion, um uns zu zeigen, dass wir eigentlich an etwas hängen, was wie die Wolken im Himmel sind. Ne? Wir können die Wolken auch nicht anhalten. Die Wolken ziehen vorbei. Manchmal ist es ein klarer Tag, dann ziehen kaum Wolken vorbei und dann ist es sehr wieder bewölkt, dann sind Schäfchenwolken und dann sind es diese Art von Wolken und so weiter. Wir können keine von ihnen festhalten. Wir können nicht verhindern, dass diese Wolke dahin geht und jene Wolke dahin geht. Und welche dieser Wolken nimmt er und bezeichnet als euch? Natürlich die schönste und größte. Na klar, oder? Und jetzt überlegt euch dann mal als zweites, ne? Was wir denn ständig im Austausch mit anderen Menschen verteidigen. Warum werden wir wütend, wenn irgendwo jemand irgendwas sagt, was uns nicht in den Kram passt? Und dann sich mal überlegen, wenn wir wütend werden, wie das vor 15 Jahren gewesen ist. Vor 15 Jahren wären wir vielleicht gar nicht wütend geworden. Weil wir damit mit dieser Sache überhaupt nichts am Hut haben. Oder hatten. Ist doch interessant. Es ist ist doch interessant, mal so dieses Kartenhausspiel da zu machen. Und zu sehen, dass es wirklich, wenn man eine Karte wegzieht, fällt plötzlich das ganze Kartenhaus zusammen. Das heißt aber nicht, dass Gefühle vergehen, dass dann die Gefühle auch mit zusammenfallen. Nein, Gefühle sind ständig da. Nein, Gedanken sind ständig da. Nein, Erinnerungen sind ständig da. Aber sie haben im Grunde genommen nichts, was man als Ich bezeichnen könnte. Als etwas bezeichnen könnte, was da ständig da ist oder wo ein roter Punkt ist oder wo ein roter Faden ist. Sucht mal diesen roten Faden, wo ich sagen kann, anhand dieses Fadens kann ich bestimmen, das bin ich. Das bin ich, die Persönlichkeit. Eine ganz bestimmte Persönlichkeit. Von dem Moment an, wo wir geboren sind, oder meistens erinnern wir sie erst ab 5 Jahren, ne? Und da beschützen wir immer was? Jeden Moment. Vor allem gerade im Austausch mit unserem Partner. Beschützen wir was. Da versuchen wir was, das bestehen wir auf unserem Recht, oder wir versuchen irgendwas zu verteidigen, was im Grunde genommen vor 2 Wochen oder 3 Wochen noch gar nicht da war. Was in 2 oder 3 Wochen wieder zerfällt. Und das heißt nicht, ne, dass das nur für die Laien gilt, das gilt genauso für die Ordinierten. Ja, die haben halt andere Anhaftungen, ne? Die haften halt an ihrem Kloster an oder an ihrem Ruf an oder an ihrer Position an oder was auch immer. Es ist ja nicht so, dass die nichts finden, wo sie anhaften können. Es ist ja nicht gleich so, dass das in dem Moment, wo ich ordiniert bin, dass dann alle Anhaftungen vergehen. Dann würde jeder ordiniert und jeder gleich befreit sein. Nein, wir haften an diesen, an den kleinsten Kleinigkeiten, wo die Leiden nicht mal denken, dass sie anhaften, haften danach. Wir suchen. Wir brauchen eine Identifikation, ansonsten fühlen wir uns irgendwie verloren. Und jetzt überlegen wir mal, wenn wir in dem Moment, wo wir uns verloren fühlen, ja, dann machen wir die Augen zu und schauen, was da ist. Aha, wir fühlen, wir haben ein Körpergefühl, aha, das ist da, das ist ja nicht verloren. Wir haben Gefühl, ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl, ist ja auch nicht verloren, ist ja immer noch da. Selbst wenn da kein Ich besteht, sind diese Dinge ja noch da. Komisch, interessant. Ne? Wir hängen an etwas, wir hängen an eine Illusion. An eine Illusion, dass es da irgendwie einen roten Punkt gibt. Aber im Grunde genommen ganz ist es ja nicht eine Illusion. Es gibt nämlich einen fixen Punkt. Aber diesen fixen Punkt, den haben wir vollkommen aus dem Auge verloren. Oder wir haben den Zugang dazu verloren. Und deswegen habe ich euch gestern angeraten, diesen fixen Punkt zu finden. Dieser fixe Punkt ist nichts anderes als das Citta. Das Citta ist unbeschreiblich. Oder unbeschreibbar. Das ist eine Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, wenn am Anfang, wenn wir in Samadhi eintauchen, in das Upacara oder in die angrenzende Sammlung eintauchen, wenn erstmal die Gedanken und diese ganzen Erinnerungen verschwinden, dann ist das eine Erfahrung von einer ganz anderen Dimension. Aber da entsteht ja nicht der Gedanke, das bin ich, das wird sich weg. Weil ich, das Ego entsteht nämlich nur mit den Gedanken, mit der Erinnerung. Und in dem Moment, wo die Erinnerungen und Gedanken abgeschaltet sind, ist nämlich auch kein Ich mehr vorhanden. Natürlich in dem Moment, wo wir rauskommen, dann sagen wir, ich habe aber was ganz Tolles erlebt. Aber in dem Moment, wo das Erleben da war, da war keine Vorstellung von Ich. Und aus diesem Grund fühlen wir uns auch nicht isoliert oder separiert von irgendetwas. Das sind nämlich eins. Da sind wir einig mit diesem Gefühl des Erlebens oder mit diesem, was erlebt werden wird, sind wir nämlich zusammen. Dann sind wir nicht getrennt. Und wenn wir dann noch weiter uns konzentrieren und das Buddha verschärfen, solange bis wir das Buddha nicht mehr denken können oder solange bis der Atem vollkommen verschwindet und wir dann wirklich einspitzig werden und einspitzig oder im Englischen heißt es one-pointed, heißt es, wir fallen in einen Punkt. Und wenn wir in einen Punkt fallen oder wenn wir wirklich einspitzig werden, wenn es dann nur noch eine Spitze gibt, ja dann fällt dieses ganze Universum in einem Punkt zusammen. Und alles um uns herum verschwindet. Inklusive unsere Gefühle, inklusive unsere Gedanken, inklusive unseres Körpers, ist alles weg aus der Wahrnehmung. Als ob es nie existiert hätte. Und das, was wir dann erleben, das ist das wahre Citta. Das ist die wahre Natur. Das, was wir ständig suchen, das, was wir ständig zu ergänzen versuchen, das ist das All. Und dann wissen wir es auch. In dem Moment, wo wir da unten angelangt sind und wieder rauskommen, weil in dem Moment, wo wir da unten in dem tiefen Samadhi sind, und dann wissen wir im Grunde genommen, wissen wir nicht über das Objekt Bescheid oder jenes Objekt Bescheid, sondern da ist einfach nur so ein klares, präsentes Wissen. Und nur in dem Moment, wo wir rauskommen, wissen wir, dass da irgendwas gewesen ist, was wir noch nie erlebt haben oder was wir nicht beschreiben können. Und dann kann man dann darüber reflektieren, dass er in diesem Moment im Grunde genommen gar nichts da gewesen ist. Selbst wenn wir in die Supacara oder die angrenzende Sammlung gehen, dann passiert so viel, dass wir da stundenlang darüber erzählen können. Aber wenn man in das tiefste Samadhi geht, dann passiert im Grunde genommen gar nichts, worum wir gar nichts erzählen können. Aber es passiert etwas in unserem Herzen, das uns so eine Sicherheit und so eine Kraft gibt, dass das etwas ist, was wir schon immer gesucht haben. So wie in der christlichen Geschichte die Geschichte des verlorenen Sohnes, der versucht wieder zurückzukommen. Und es ist genau das, was uns fehlt. Diese Erfahrung, dieses reinen Chittas, das in diesem Moment, wenn es ins tiefe Samadhi taucht, vollkommen von den Kelesas, vollkommen von Avijja, der Macht der Dunkelheit, getrennt ist. Und damit erleben wir praktisch einen Zustand der Befreiung, der vollkommenen Befreiung. Wir wissen dann, dass das ganze Universum verschwinden kann, inklusive unseres Körpers, inklusive aller, aber dass trotzdem noch was übrig bleibt. Und das, was übrig bleibt, ist so faszinierend, ist so schön, dass der erste Gedanke, den wir wahrscheinlich haben, wenn wir da rauskommen, ist, wie kommen wir wieder rein? Dieses tiefe Samadhi hat einfach den Vorteil, es zeigt uns oder es gibt uns eine Vorschau auf das, was im Buddhismus als Nibbana bezeichnet wird, als die Befreiung. Es befreit uns nämlich von diesen ganzen weltlichen Dingen. Es befreit uns von dieser konventionellen Realität und zeigt uns die Realität, die wir im Grunde genommen eigentlich sind. Haben wir diese Erfahrung gemacht, dann gibt es natürlich uns sehr viel Mut und sehr viel Energie, weiter mit der Meditation zu machen und diese Meditation zu intensivieren, dass wir auf dem Weg der Untersuchung oder der Reflexion oder der Kontemplation Stück für Stück diese Anhaftung an diese äußerlichen Dinge, diese Anhaftung an diese Gefühle, diese Anhaftung an die Erinnerung, die wir immer als Ich bezeichnen, als Mein bezeichnen und wo wir wie eine Löwin um ihr Tiger, um ihr Baby kämpfen. Das ist meines. Das ist aber mein Gedanke, das ist meine Idee. Das ist mein Garten, das ist mein Haus. aus. Das ist mein Partner und das ist mein Kind. Dann gibt es uns diese Idee, dass diese Dinge alle ganz unwichtig sind und wo immer ran wir anhaften, dass dies eben zu Dukkha führt. Und Dukkha ist die erste edle Wahrheit, die der erhabene Buddha uns gibt. Dukkha. Es wird falscherweise immer mit Leiden übersetzt. Viele Menschen haben nicht das Gefühl, dass sie leiden. Also nicht die ganze Zeit. Und Dukkha ist eben nicht nur Leid. Dukkha ist alles das, was unangenehme, was im Grunde genommen unangenehme Gefühle hervorruft. Oder was unangenehme Gefühle sind. Es sind die Gefühle von Kranksein. Das ist also schon Dukkha. Es ist das Gefühl, nicht wohl zu sein. Das ist schon Dukkha. Also alle unwohlen Gefühle. Es ist das Gefühl von Rastlosigkeit. Das ist Dukkha. Es ist das Gefühl von Langeweile. Wie viele Dinge tun wir denn aus Langeweile? Weil es uns langweilig ist. Was machen wir jetzt? Das ist der nächste Gedanke. Das Gefühl der Langeweile kommt hoch. Und was machen wir jetzt? Das ist der nächste Gedanke. Und dann überlegen wir uns und damit kriegt man das Gefühl im Grunde genommen gar nicht mit. Und da habe ich am Anfang davon gesprochen. Das Gefühl der Kälte. Das Gefühl der Hitze. Genau dasselbe Prinzip. Ob das jetzt ein Gefühl der Kälte ist oder der Wärme ist oder ein Gefühl der Rastlosigkeit oder der Langeweile, kriegen wir alles gar nicht mit. Weil wir sofort im Handeln sind. Sofort müssen wir das loswerden, was ja unangenehm ist. Und deswegen wollen wir mal mit unserer Gewahrsamkeit darauf hinkommen, dass wir alle mal diese Gefühle anschauen. Und wenn wir morgens essen und schweigsam essen, dann schauen wir uns mal die Gefühle, die auf unserer Zunge entstehen, an. Angenehm, unangenehm. Aber das ist ja erst die zweite Reaktion. Was kommt denn vorher? Vorher kommt sauer, bitter, süß, fettig, was ist noch? 7 Sinns. Salzig, ja? Also Grundgeschmäcker. Ne? Und dann aufgrund der Kombination, ne, weil jedes Essen hat ja eine andere Kombination von diesen 7 Geschmäckern. Dann sagen wir, das eine gefällt uns und das andere gefällt uns nicht. Das eine schmeckt uns, das andere schmeckt uns nicht. Ne? Das ist interessant, einfach mal zu schauen, was auf der Zunge passiert. Egal, ob es uns schmeckt oder uns nicht schmeckt, in dem Moment, wo das Essen die Zunge verlässt, ist alles vergessen. Weil hinten im Gaumen und in der Kehle haben wir überhaupt kein Gefühl mehr. Da wissen wir nicht, ob wir was vollkommen Schlechtes gegessen haben, Verfaultes gegessen haben oder ob wir was Gutes gegessen haben. Sagt uns nämlich nichts mehr. Das Einzige, was uns sagt, was wir essen, ist die Zunge. Die Taste Buds auf der Zunge. Das sagt man bei uns?
Geschmacksnerven.
Ja, irgend sowas, ja. Ja, die sagen, die erzählen uns, ob es heiß ist oder kalt ist oder ob es sauer ist oder süß ist oder salzig oder bitter oder scharf. Ne? Scharf war das noch. Habe ich vergessen. So. Nein, im Grunde genommen haben wir die ganze Welt durchschaut, wenn wir das so sehen können. Weil das ist alles, was abspielt. Angenehme Gefühle kommen, bleiben ein bisschen da und verschwinden wieder. Meistens werden sie durch unangenehme Gefühle abgelöst, die entkommen. Dann verschwinden wir. Und würden wir nämlich nicht handeln, dann würde das nämlich so passieren. Dadurch, dass wir handeln und sagen, das will ich nicht, dann bleiben natürlich die unangenehmen Gedanken länger. Und die unangenehmen Erinnerungen kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Weil wir die ja nicht haben wollen und gerade das Gegenteil davon passiert. Dann holt nämlich eine unangenehme Erinnerung die nächste unangenehme Erinnerung hervor. Anstatt, wenn wir sie beobachten, aha, da ist eine unangenehme Erinnerung, alles klar. Dann lassen wir sie los und dann kommt normalerweise eine angenehme Erinnerung oder eine neutrale Erinnerung. Aber wir packen dann an, wir lassen uns da verleiten, ne? wie vom Magier verleiten. Ne? Wenn er das rote Tuch zieht, dann lassen wir uns da verleiten, da was zu interpretieren. Und dann hängen wir daran an. Und aus diesem einzigen Grund, und das ist der einzige Grund, warum wir Dukkha haben. Weil wir die Dinge nicht so lassen können, wie sie sind. So können wir das beobachten, wenn wir ins Kino gehen, einen Film beobachten können, aber nicht mal das kann man. Weil wenn wir ins Kino gehen und einen Film beobachten, dann lachen wir mit. Dann heulen wir mit. Dann sind wir wütend mit den Personen auf der Bildwand, obwohl wir wissen, dass das einfach nur Farbpunkte sind, die da vor unseren Augen tanzen. Wir fühlen mit den Menschen oder wir fühlen mit den Personen auf dieser Leinwand mit. Ha? Interessant, oder? Und wenn das schon so ist, ja, wieso soll das dann in unserem Falle, wo das auf unserer inneren Leinwand ständig 24 Stunden am Tag geht, nicht mitfühlen und nicht mitheulen und nicht mitlachen und uns nicht mitärgern? Das ist doch ganz natürlich. Wir lachen und ärgern uns mit, weil wir selbst im Kino, wo es uns ja klar ist, der Film ist schon geschrieben, das Ende ist schon da, weil wir die Dinge ändern wollen. Wir wollen, dass der Böse gekrapscht wird, oder wir wollen, dass das Gute siegt, oder wir wollen, dass das so ist, oder das so ist, oder das so ausgeht. Sieht denn der das nicht, dass der ihn hintergeht? Ja? Ja. Wir wollen das wirklich im Grunde genommen, wie in unserer eigenen Welt, wollen wir das Skript ändern. Das kann man doch nicht. Also beim Film ist es uns klar, aber trotzdem reagieren wir so. Das nächste Mal, wenn ihr ins Kino geht, schaut euch mal an, was da abläuft. Ha? Seid euch mal bewusst, wie ihr da reagiert. Ihr sitzt nämlich da nicht still und schaut nur zu, sondern da ist alles in Bewegung. Und das gefällt den Menschen und deswegen machen sie das. Und deswegen gehen sie auch in Shows und so weiter, in Theater und was weiß ich auch noch. Ne? Oder in Kunst... In Museen oder in Kunstsammlungen oder was auch immer. Ne? Oder hören sich Musik an oder das oder das oder das. Weil dann sofort was initiiert wird. Natürlich suchen wir uns das aus, was bei uns ne, angenehme Gefühle hochruft. Aber das ist ja nicht, manchmal ist es eben nicht so. Gehen wir in ein klassisches Konzert und dann bringen sie einen neuen modernen Meister, der uns noch wirklich auf die Nerven geht. Und dann schauen wir uns selbst das an. Es gibt nämlich in der Realität, in der wir leben, gibt es nichts, was heißt auf die Nerven gehen. Sondern gibt es nämlich ein unangenehmes Gefühl, das sich dann zusammen verbindet mit einem Gedanken und es verbindet sich dann wieder mit einer Erinnerung und innerhalb von ein paar Minuten oder von einer halben Minute haben wir schon eine richtige Emotion und die heißt dann, das geht mir auf den Geist. Oder es geht mir auf den Nerv. Oder das gefällt mir nicht. Oder das kann ich nicht haben. Es ist etwas Zusammengetrautes. Genauso wie das Kochen, das besteht auch aus verschiedenen Bestandteilen. Und dann kann der eine Koch, macht das daraus und der andere Koch, macht das daraus. Und das schmeckt so und das schmeckt so. Die Bestandteile sind immer wieder dieselben. Und so agiert diese Dunkelheit oder das Avijja oder diese Magier, wie auch immer ihr das sehen wollt. In meisten Fällen ist es der Magier, der uns immer versucht auszutricksen. Ne? Und wenn wir uns erinnern, wir waren, irgendwann waren wir mal, vielleicht als wir jung waren, waren wir in so einer Magiershow und es hat uns so fasziniert. Es hat uns so fasziniert, wie er die Taube aus dem Ärmel schüttelt. Oder wie er die Frau da in die Hälfte schneidet und dann, nachdem man es wieder zusammentut, steigt die Putzmunde raus. Wir haben es doch gesehen, dass er die geschnitten hat, ne, mit der zersägt hat. Wie macht denn das? Und genau so agiert dieser Magier der Avijja. Er nimmt einen Moment unserer Achtsamkeit und schon haben wir schon wieder einen neuen Trick. Und schon fallen wir wieder drauf rein. Deswegen sind wir vollkommen achtsam, kann er keine Tricks ausführen. Hat er nämlich nicht die Zeit. Genauso wie der Magier uns ablenkt, dahin zu schauen, wo eben nichts passiert, dass er seinen Trick vollziehen kann, genauso macht Avijja. Es lenkt uns ab und dann ist der Trick da. Und sind wir achtsam, sind wir gewahr, dann kriegen wir das mit, dann folgen wir der Ablenkung nicht und schauen, wie er agiert. Und dann sind wir schon gar nicht mehr gefesselt. Das ist dasselbe, als wenn wir in so einer magischen Show hinter die Bühne gehen und schauen, wie er die Tricks vollführt. Ich denke, das ist keine, wenn wir dann die Tricks dann wieder vorne sehen, das lockt uns überhaupt nicht vom Hosenboden. Wenn wir nämlich genau wissen, wie wir das machen. Dann kommt das O und das A und das H. Gar nicht mehr zustande. Wir haben das hinten nämlich gesehen. Ah, das machst du so, ne? Und dann ist der Trick plötzlich, deswegen verrät der Magier auch nie seine Tricks. Weil sonst würden wir ja nicht mehr fasziniert werden. Wir werden ja nur fasziniert von dem, wenn wir was nicht verstehen. Und was besonders ist, was aus der Reihe fällt. Und das wollen wir ja verstehen. Und aus diesem Grunde heißt nämlich Avijja auch, wissen wollen, verstehen wollen, aber nicht verstehen können und nicht wissen können auf der Ebene der Realität. Wir können immer nur verstehen, wir können immer nur wissen auf der Ebene der konventionellen Realität. Also das, was uns die Eltern beigebracht haben, was uns die Schule beigebracht hat, was in den Büchern steht. Was uns die Philosophen beigebracht haben, auf dieser Ebene können wir es verstehen. Aber dann verstehen wir eben noch nicht die Realität, wie die Dinge wirklich zusammenspielen. Und das ist unser ganzer Sinn und Zweck dieser Übung, dieser Praxis. Verstehen zu wollen, was geht denn da eigentlich vor sich? Wie arbeitet denn dieser Magier? Wie hat denn jetzt mich gerade wieder ausgetrickst? Gerade eben war ich noch schön am Praktizieren und plötzlich bin ich vollkommen müde geworden. Und scheine mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Wie hat denn das gemacht? Bin ich nämlich in den meisten Fällen an einen Punkt gegangen, wenn ich da weiter gemacht hätte, dann wäre was Interessantes passiert. Und dann hat er merkt, plötzlich, müde, wusch, und plötzlich nicke ich ein und nicke ich weg. Oder plötzlich kommen Schmerzen hoch. Irgendwas. Der Magier kennt uns besser. Der kennt uns nämlich nicht nur seit unserer Geburt, sondern der kennt uns schon seit vielen, vielen Geburten. Und deswegen weiß er genau, worauf wir anspringen. Und genau das benutzt er. Er benutzt bei jemandem, der nicht aus der Ruhe fällt, keinen Hass. Ne? Aber er benutzt vielleicht Schmerzen. Oder er benutzt etwas Verlockendes. Da kommt ein Bild plötzlich hoch. So ein Bild wie im Foto. Ne? Auch was anderes. Wo kommt das hin? Und wechseln. Er benutzt immer das, was uns fasziniert, was uns rauslockt. Ne? Und er weiß ganz genau. Er kennt unsere Triebe ganz genau. Viel besser als wir selber. Und besser noch als unsere Eltern. Weil unsere Eltern kennen uns viel besser als wir kennen. Und deswegen haben wir auch die Schwierigkeit mit unseren Eltern. Nicht wahr? Das ist, sie kennen uns. Sie haben uns nämlich in der Zeit, wo wir uns selber nicht bewusst waren, erlebt. Sie wissen, wie sie uns ablenken können, sie wissen, wie sie uns hochnehmen können und sie wissen, wie sie uns pieken können. Alles. Und das machen sie. Nicht, weil sie bewusst uns verletzen wollen, sondern einfach, weil sie so gewohnt sind. Genauso wie wir es gewohnt sind, andere. Weil wir uns selber nicht verstehen. Wir verstehen nicht, warum wir reagieren. Wir verstehen nicht, warum wir was sagen. Wir verstehen nicht, warum wir was tun. Das Feld, es läuft praktisch wie das Wasser, läuft den Fluss runter. Und der Fluss ist das Karma. Und Karma ist das Ergebnis unserer Taten. Unseres Denkens, unserer Worte, unserer Taten. Und je tiefer wir den Fluss in diese Richtung graben, dann wird er natürlich auch immer dahin laufen. Solange bis wir uns dessen gewahr ist, dass der Fluss unseres Karmas nicht in die richtige Richtung läuft. Und dann werden wir versuchen, dann einen Damm zu bauen und abzuleiten in eine bessere Richtung. Aber bevor das nicht passiert, wird er immer wieder in dieselbe Richtung laufen. Und je mehr uns jemand kennt, und unsere Eltern kennen uns am besten, und dann der Partner kennt uns am zweitbesten, naja, dann kennt er doch unsere Schwächen. Und er kennt unsere Stärken. Und wenn wir gerade nicht so gut drauf sind, dann werden wir natürlich auf den Schwächen des anderen noch packen. Damit wir uns besser fühlen, dem geht's auch nicht so gut. Nicht bewusst. Ganz unbewusst. Genauso wie wir die Zeitung lesen, aus einem Grund, wir wollen uns besser fühlen. Wir wollen sehen, dass es anderen Menschen in der Welt noch schlechter geht. Und dann sagen wir, mir geht's auch gar nicht so schlecht, anderen geht's auch schlecht. Und dann fühlen wir uns schon automatisch ein bisschen besser. Oder wir wollen sehen, dass wir gar nicht so böse sind. Und dann schauen wir in die Zeitung und dann sehen wir, dass andere Leute viel bösartiger sind. Und dann fühlen wir uns auch schon wieder besser. Und dann brauchen wir schon wieder nichts mehr zu tun. Dann denkt man, die Masse der Menschheit ist viel bösartiger als ich. Also brauchen wir nichts zu ändern. Oder die Masse der Menschen, wenn wir über diese Skandale lesen, ist viel gieriger als ich. Dann brauchen wir an unserer Gier, an unserer kleinen Gier ja gar nichts zu ändern. Oder an unserem kleinen Hass gar nichts zu ändern. Und das ist der Hauptzweck dieser Zeitungen oder dieses TVs oder des Fernsehens. Um uns gut zu fühlen und zeigen, dass es andere Situationen gibt, wo es schlechter geht. Und es gibt uns allen irgendwie das Gefühl, naja, das ist ja, so wie wir sind, ist es ja nicht so schlecht. Und nur, wir machen es aus einem Grund, sie verstehen, wie Gier und Hass arbeitet in uns. Sie locken uns mit der Gier und sie leiten unseren Hass in die richtige Richtung. Entweder haben sie es psychologisch verstanden oder intuitiv verstanden. Und in den meisten Fällen sind es diese Werbefritzen, die diese Art von Psychologie benutzen, um uns zu verleiten. Also die wollen ja jedes Geschäft für ihr Produkt verkaufen. Ne? Und dann muss man dafür werben. Und dann muss man die Leute dazu anregen, etwas zu kaufen, was sie im Grunde genommen gar nicht brauchen. Es dient nämlich nicht zu ihrem Glück, wenn sie das kaufen. Und so macht die Werbung vor, es dient deinem Glück oder du wirst angesehener. Und für Leute, die überhaupt nicht über ihren Schatten springen können, die fallen natürlich darauf rein. Und kaufen sie es und wundern, dass es keine Auswirkung hat. Also überlegt euch nochmal, wie sich unsere Gesellschaft in den letzten 30 Jahren da also geändert hat. Also früher, als wir in die Schule gegangen sind, da hat halt irgendjemand irgendwas angezogen. Ne? Heutzutage muss jedes Kind, das selbst wenn es 12 Jahre ist, muss er schon diese Brandname, was ist Brandname auf Deutsch? Diese Markennamen tragen oder jene Markennamen tragen. Die Schuhe müssen von diesem Markennamen sein und jenen Markennamen. Und unsere Kleidung das und das und das und das und das. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht eben. Und natürlich muss jedes Jahr was Neues auf dem Tisch sein. Ja, und so. Und das nennt man dann eine florierende Ökonomie. Was gewirtschaftet, ne? Je mehr unsere Triebe angeheizt werden, umso mehr floriert. Ne? Und dann passt das ja auch alles. Und wenn dann die Menschen kommen und plötzlich sagen, Zufriedenheit entsteht doch eigentlich im Herzen. Ich brauche doch nicht dieses oder jenes dafür. Dann würde nämlich diese Ökonomie oder diese Wirtschaft vollkommen im Bach runtergehen. Wenn wir alles sehen, die ganzen Dinge, die wir da haben, und er brauchte nur mal, wenn er wieder nach Hause zurückkommt, anzuschauen, was ihr im Grunde seit Jahren nicht mehr angerührt habt. Und das alles rausschmeißen. Und dann plötzlich wird alles so richtig licht und leicht. Und dann muss man das nämlich nicht mehr abstauben, muss man sich nicht mehr drum sorgen. Ja, und andere Leute, die das sehen und wollen, die haben dann ihre Freude. Und wir haben ein Stück von unserer Anhaftung losgelassen. Aber das brauchen wir wirklich nicht. Und wenn man jetzt dann als Mönch dann ordiniert ist oder als Nonne ordiniert ist, dann sieht man plötzlich, man braucht dann nur einfach 3 Bettlaken. Das eine Laken tut man sich um die Hüfte und die anderen 2 Laken tut man sich um die Schulter. Und das ist im Grunde genommen alles, was man macht. Man braucht nämlich die Kleidung nur, um sich warm zu halten oder vor der Kälte zu schützen. Oder vor Regen zu schützen. Mehr braucht man nicht dazu. Haare braucht man nicht, deswegen rasieren wir sie uns ab. Und was brauchen wir noch? Eine Schale brauchen wir. Um zum Betteln zu gehen. Und dann bekommen wir das Sachen rein und dann sind wir zufrieden mit dem, was wir bekommen. Aber dann geht man und dann sieht man, wie selbst diese Ordinierten dann versuchen, das zu bekommen, was sie wollen. Und hinschauen und dort hinschauen. Und dann lassen sie sich das, anstatt, ne, dass sie zufrieden sind, was sie in ihrer Schale bekommen, dann lassen sie sich das ganze Essen geben und dann kann man sich ja so viel von dem nehmen, was einem schmeckt und von dem, was einem nicht schmeckt, nichts nehmen. Ne? Dann hat man genau dasselbe bei Ordinierten wie bei normalen Laien. Also unterscheiden sich die nicht. Und deswegen ist es eine gute Praxis, einfach mit dem zufrieden zu sein, was man als Ordinierte in die Schale bekommt. Punkt aus. Ob es nicht so viel ist oder wenig ist, ob es schmeckt oder nicht. Und das dauert eine ganze Weile. Das dauert eine ganze Weile, bis da wirklich so ein gewisser Gleichmut da entsteht. Ich weiß, ich kann mich nur an meine eigene Praxis sagen, ich musste das 4 Jahre, musste ich mich ständig fragen, jedes Mal nach dem Essen, bist du jetzt satt geworden oder nicht? Wenn ich nämlich einmal versucht habe, die Nachbarschale, oder wenn ich aus Versehen oder achtlos meinen Blick in die Nachbarschale geworfen habe von meinem Nachbarmensch, dann war schon wieder das Feuer da. Das hätte ich aber auch gerne. Wieso habe ich das nicht bekommen und so weiter und so fort. Oder auch Binderbad, ne? Selbst auf Almosengang, ne? Wenn man da selbst durch eine Reihe von Leuten bekommt, dann merkt man plötzlich, die einen Leim geben das und der andere kriegt das. Warum kriegt er das und ich kriege das nicht? Ne? Das ist doch unfair. Und wenn man da nicht jeden Tag mit dieser Übung, jeden Tag da richtig hart ans Katheter geht und sagt, bin ich jetzt satt geworden oder nicht? Und dann ist es nämlich vollkommen wurscht. Aber am Anfang ist es der Geist, der quengelt darum. Für 2 Stunden quengelt er einfach nur ums Essen. Das hat mir aber nicht geschmeckt oder das hätte ich aber gerne gehabt und so weiter und so fort. Der lässt einen nicht los. ihr kriegt das gar nicht mit, weil ihr dann sofort arbeiten geht und so weiter und das macht. Und vor allem, ja, weil ihr euch ja das sowieso, das nennt Versorgung. Ne, da kriegt man das Ganze gar nicht mit. Diesen ganzen Trubel, der da im Geist entsteht. Also ihr müsst erst mal 3 oder 4 Monate im Kloster sein, bevor ihr das macht. Ne, interessant. Und genau dasselbe ist mit der sexuellen Anhaftung. Mit der sexuellen Gier. Sexuellen Befriedigung. Das kriegt man gar nicht mit, wenn man Laie ist. Solange man seinen Partner hat, kriegt man das gar nicht mit. Kriegt man nämlich alles. Oder in den meisten Fällen alles, was man braucht. Und dann ist man plötzlich als Ordinierte da. Und dann geht's los, ne? Dann geht's los und dann sieht man was, ne? Und dann, oh, das war. Und dann geht es einem für Tage nicht aus dem Kopf. Das sieht man nur mal, oder man hört mal was, und dann hört man mal eine angenehme weibliche Stimme und wusch, sind die Gedanken schon für die nächsten Tage dann damit beschäftigt. Weil es der erhabene Buddha uns einfach nicht erlaubt hat, in diese Richtung uns zu befriedigen. In keiner Weise, wie auch immer. Er hat uns die Mittel an die Hand gegeben, wie man diese Gier oder diese Lust unterbinden kann oder abschneiden kann. Und das ist, Gier und Hass abzuschneiden. Und wenn Gier und Hass verschwunden ist, dann ist auch die sexuelle Lust verschwunden. Das heißt nicht, dass ein Mensch hier die sexuelle Lust unterdrücken oder Ordinierte die sexuelle Lust unterdrücken, sondern dass die Mittel und Wege finden, um zu verstehen, wie diese Magie diese sexuelle Lust erzeugt. Und in dem Moment, wo er es verstanden hat, ist er auch verschwunden. Und sieht er den Trick, versteht den Trick und fällt nicht mehr für den Trick. Macht er das allerdings auf die falsche Weise, nicht so wie der arme Buddha das lädt und unterdrückt es und unterdrückt es und unterdrückt es und nach 25 Jahren kommt plötzlich irgendwas in seinen Gesichtskreis, dann fliehenden Schrittes oder rennenden Schrittes zieht er seine Robe aus und hachelt danach, was sehr häufig passiert. Also nicht nur so, dass es in Thailand passiert, sondern sehr häufig passiert es auch im Westen. Mit Menschen oder mit Leuten, die nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Es ist nicht, dass ihr, also wenn ihr mich anschaut, ich bin seit 15 Jahren Mensch, ich denke nicht, dass man mir nachsagen kann, dass ich irgendwie in irgendeiner Weise verhärmt wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man sich überlegt, was nach 15 Jahren, also wenn man sexuelle Betätigung unterdrückt, dann kommen irgendwelche Nebeneffekte hoch. Müssen. Bei jeder Form von Unterdrückung kommen Nebeneffekte hoch. Das kann nicht anders sein. Also der eine ist verhärmt, der andere ist voll Hass, und der andere, der versucht sein Ganzen, ist so voll Frust, dass er die Laien ständig versucht, den Frust, den er hat, sie zu erleben zu lassen. Und das ist natürlich nicht richtig. Wenn es da nicht eine natürliche Weise gäbe, wie man nicht Gier und Hass da. Jetzt habe ich es ja nur mit 2 Beispielen, aber das sind diese essentiellen Beispiele mit dem Essen und mit der Sexualität beschrieben habe. Wenn man das nicht wirklich abschneiden kann und das, ja, dann gäbe es keine Befreiung. Dann wird man nämlich immer wieder bei jeder Art von Verführung wird man immer wieder niederlegen. Aber es gibt etwas. Die zweite der edlen Wahrheit, ich habe ja von der ersten gesprochen, ne? ist ja nicht nur Leiden oder Schmerz, sondern ist alles das, was unwohle Gefühle, was wir als unwohle Gefühle und inklusive Rastlosigkeit. Und aufgrund von Rastlosigkeit machen wir so viele Dinge, dessen wir uns eigentlich gar nicht bewusst sind. Rastlosigkeit, ne, irgendwas, das merkt man, das ist alles, das, irgendwie vibriert das da, der ganze Körper, und da muss man auch nichts tun. Das andere ist Langeweile, das ist im Grunde genommen selbe, bloß vibriert da der ganze Körper nicht, sondern da ist einfach, einem stinkt langweilig wie am Sonntagnachmittag, gibt es nichts zu tun. Und es ist kein Fußballspiel auf dem Fernseher, also kann man nichts tun. Und dann kommt die Langeweile hoch und aus der müssen wir irgendwas heraus tun. Und das sind die größten Formen von Dukkha, die uns zu vielen Dingen verleiten, die wir eigentlich tagtäglich tun. Dann der eine greift sich zum Buch, der andere hört sich Musik an und der andere der geht auf sein Motorrad und fährt oder geht in sein Auto und fährt, ne, und was auch immer. Und dann geht man in die Disco oder was auch immer. Viele Dinge, von der Jugend aus gesehen, machen. Ne, im Alter verändert sich das ein bisschen. Geht man. Dann denkt man, man ist kulturell interessiert, dann geht man ins Museum oder auf die Kunstausstellung oder was auch immer. Disco ist so aufregend, ganz im Alter. Und es ist, und wir kriegen im Grunde genommen, wenn wir reingehen würden, das, für uns wäre das leer. Was wir früher als 20-Jährige da als Vergnügen empfunden haben, wäre für uns jetzt Lärm und unerträglich. Ne? Aber früher haben wir es ja auch gemacht. So ändert sich das alles. Das, was zum Dukkha führt, das ist das, was unsere Gier ist, was die Anhaftung ist, was das Bekommen sein wollen, was das Werden ist. Wir wollen sein. Wir haben immer das Gefühl, wir wollen jemanden darstellen. Alleine dieses Darstellen wollen. Ich will ein Ingenieur sein. Ich bin Künstler. Ich bin dieses. Ich bin jenes. Und die anderen, die ordinieren, ohne zu denken, warum sie ordinieren, die wollen einfach nur Mensch sein. Weil sie sonst im ganzen Leben nicht respektiert werden und dann denken sie, werden sie als Mensch respektiert. Denkst du, Puppe? Das ist nämlich genauso nicht respektiert. Wenn man nicht das Format hat, dass man respektiert wird, dann wird man in keinem Beruf, wo auch immer, respektiert. Also das ist dann nur einfach nur eine Flucht in eine andere Welt. Ohne zu hören und zu sehen, in blindlings rein. Und es wird natürlich zu vielen unheilsamen Dingen. So, dieses Werden wollen, dieses Bekommen wollen, dieses Anhaften an dem, was wir sind, was wir eigentlich überhaupt nicht unter Kontrolle haben, das führt zu dem Dukkha. Und das ist die zweite edle Wahrheit. Heißt im Pali heißt es Tanha. Gier. Zum Beispiel Gier nach Sinnesbefriedigung. Welche Sinne das auch immer sind. Die Gier, etwas werden zu wollen, etwas darstellen zu wollen. Oder auch nichts darstellen zu wollen. Wie die Hippies in den 70er Jahren. Die haben ja gerade das Umgekehrte gemacht. Aber das war ja auch ihre Sache und da haben sie ja auch Wert drauf gelegt und da waren sie genauso damit identifiziert, wie die Leute, die die Mercedes gefahren haben und im Frack gestanden sind. Die genauso damit identifiziert waren mit ihrer Position in der Firma, waren die Hippies damit identifiziert mit ihrem Lebensstil. Das hat auch nichts damit zu tun, ne? Was ich tue, sondern damit, dass Dukkha entsteht ja aufgrund, dass ich daran anhafte, dass ich mich damit identifiziere. Identifikation ist ja nichts anderes als ich. Sagen, so bin ich. Naja, früher war ich ein Hippie und jetzt bin ich ein CEO. Oder? Ein Geschäftsführer. Ja, so wie der Joschka Fischer, der war in der APO und dann war er Minister. Also im Grunde genommen vollkommen das Gegensatz. Aber das sieht man nicht, ne? Man sieht es nicht, weil man einfach darüber nicht reflektiert. Man hält es dann also irgendwie, ja, das bin ich da. Man sieht die ganzen eigenen Widersprüche in seinem eigenen Leben, sieht man gar nicht mehr. Und überlegt sich und denkt man, hey, was bin ich jetzt eigentlich wirklich? Bin ich jetzt also die Linda vor 20 Jahren? Oder bin ich jetzt das, was ich jetzt im Moment gerade denke? Und wie wird es morgen sein? Hm? Wie ist die Silvia von morgen? Hm? Oder die Hildegard? Oder die Goya? Ne? In 5 Jahren, wie seid ihr da? Wisst ihr gar nicht. Aber dann habt ihr dasselbe Gefühl, das bin aber ich, ne? Obwohl das vollkommen konträr zu dem sein kann, was er heute darstellt. Die dritte der edlen Wahrheiten ist, dass es eine Befreiung gibt, dass es ein Ende von all diesem Dukkha gibt. Und der vierte ist der Weg, den ich heute ein bisschen auf eine ganz andere Art und Weise mal erklärt habe. Ist die Anhaftungen zu verstehen. Und das, worauf ich mich heute konzentriert habe, ist einfach auch mit unserer Umgebung oder Natur, in der wir uns gerade befinden, sehr hilfreich. Kälte, Hitze. Und da werdet ihr sehen, alles, ne? Gerade wenn du da draußen in deinem Zelt bist, ne? Da schrumpelt alles zusammen. Und du schrumpelst automatisch mit. Dasselbe, wenn du in der Dusche stehst und wusch, da kommt das kalte Wasser raus. Und dann wird gezittert. Im Grunde genommen braucht man das gar nicht. Das ist nur eine Reaktion, die man gewohnt ist. Heißt, schaut euch mal an. Was passiert denn da eigentlich wirklich? Was sind das für Gefühle? Auch beim Essen, was sind das Gefühle? Und wir wollen wirklich auf die Gefühle, auf das wahre Gefühl zurückkommen. Nur das wahre Gefühl wahrnehmen. Und das ist unangenehm, das ist angenehm. Und die Reaktion mal sein lassen. Also die Identifikation mit irgendeinem unserer bekannten Symbolen oder Worte mal sein lassen. Und nur bei dem Gefühl bleiben. Und dann werden wir sehen, die sind ständig da. Gefühle sind ständig da. Und im Grunde genommen, wenn man nicht an ihnen anhaften, wechseln sie so frequent, ne, so häufig, dass man überhaupt gar keine Sorge haben braucht. Aber unsere ganze Idee, unsere ganze Erziehung, unsere ganze Konditionierung ist das, was uns davon abhält, es zu sehen, wie die Dinge eigentlich wirklich sind. Dass das eine das andere ablöst, ne? Dann können wir doch auch nichts machen. Wir können doch auch der Sonne nicht sagen, also soll sie scheinen, wenn es gerade regnet. Die scheint nämlich ständig. Wenn es regnet, dann regnet es. Wenn die Sonne scheint, dann scheint die schon. Ist doch so, ist klar. Ein angenehmes Gefühl kommt und kommt. Angenehmes Gefühl kommt, unangenehmes Gefühl kommt, unangenehmes Gefühl. Und dann schauen wir das uns einfach an. Und da liegt genau dieselbe Schwierigkeit wie beim Buddha zu bleiben. Wenn wir beim Buddha nicht bleiben können oder wenn wir bei unserem Atem nicht bleiben können, wie können wir denn bei unseren Gefühlen, die viel stärker sind, bleiben? Und deswegen müssen wir es lernen. Wir wollen doch mal verstehen, was da los ist. Wir wollen doch wirklich mal verstehen, wer ist denn das Ich, von dem ich ständig spreche oder an dem ich ständig anhafte. Ja, dann geh doch mal in das Apanasamadhi und erlebst doch mal. Dann braucht ihr niemanden zu fragen. Oder geht in das Upacara-Samadhi und dann fühlt euch mal wohl. Und dann wisst ihr, dass alle Gefühle in eurem Herzen entstehen. Und dass der kein anderer schuldig ist als ihr selber. Wir sagen, wir sind ja so leicht an der Hand, einen Sündenbock zu finden und sagen, der ist für unsere schlechte Laune verantwortlich. Warum muss der mir jetzt über den Weg laufen? Jetzt habe ich nur wegen ihm habe ich schlecht gelaufen. Hat doch überhaupt nichts mit ihm zu tun. Aber wir machen es fest, ne? Und dann nicht nur, dass wir das festmachen, sondern wir verstärken im Grunde unsere Abneigung gegenüber dieser Person. Da hat mir letztes Mal schon eine schlechte Laune beigefügt und jetzt kommt er wieder und dann macht er das 10 Mal und dann können wir das Gesicht gar nicht mehr sehen. Und dann, wenn es dann weitergeht, dann, und wenn es dann ins Extreme geht, dann muss man den loswerden Oder muss man verletzen erstmal, wenn der gar nicht mehr aufhört, vor unserem Gesichtskreis zu erscheinen, dann muss man halt umbringen. Und dann denkt man, die Sache ist gelöst. Ist aber nicht. Kommt nämlich der Nächste. Hängt nämlich nicht an der Person. Wir machen es nur immer an die Person fest. Und wir wollen ein bisschen, ich hoffe, wir können ein bisschen Einblick, nur ein kleines bisschen, wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, das ist schon fast eine Erleuchtung. Wenn man da ein bisschen Einblick innerhalb der nächsten 7 oder 8 Tage bekommt, dass die Dinge einfach ganz anders laufen, als wir denken, sie laufen. Und so kann so ein Moment der Wahrheit einmal so auflöschen. Ne? Oh, das ist ja gar nicht so. Kälte, vor dem muss ich ja gar nicht wegrennen. Ich brauche da gar keine Decke oder brauche das nicht anzuziehen. Sondern Kälte ist, was ist Kälte? Ne? Und wenn du das rausfindest, dann erzählst du es mir. Dann merkst du, das braucht es. Du kannst genauso, ob es da heiß ist oder kalt ist, kannst du genauso sitzen, ohne dich zu verkrampfen. Aber dann muss man natürlich erstmal verstehen, was Kälte ist. Ne? Oder verstehen auch, was für Hitze ist. Ja, nur das Gegenteil. Ich sag's, in Thailand kannst du verdammt heiß werden. Und dann sitzt du halt in der Kutte und dann bist du, nach 2 Stunden bist du vollkommen durchnässt. Der Schweiß läuft dir wirklich runter. Und das interessiert dich genauso wenig, wie wenn es kalt ist. Du merkst es, natürlich kriegst du es mit. Du bist ja nicht blöd. Natürlich kriegt man das mit, dass der Schweiß runterläuft. Aber das interessiert uns nicht. Und natürlich kriegt man das mit, dass es kalt ist. Aber es interessiert uns nicht. Wir reagieren nicht. Wir konzentrieren uns nämlich auf unser Blut. Und das ist alles. Wir brauchen nämlich in dem Moment, wo wir, und wenn es Schmerzen sind, in den Knien, oder was auch immer, wie leicht stehen wir da auf? Und gestern irgendwie gesagt, ne? Und dann sagt er, okay, das ist aber unangenehm, das ist Schmerz, und jetzt muss ich mich umbewegen. Und da habe ich mich das erste Mal bewegt, dann dauert es keine 5 Minuten, bis ich mich das zweite Mal bewege. Und dann dauert es keine weitere 5 Minuten, bis ich aufstehe. Und untersuche ich den ersten Schmerz, bevor ich mich überhaupt umsetze, und dann kann ich viel, viel länger sitzen. Das erste Mal, wo wir uns umsetzen, das ist schon das Zeichen, dass man in den nächsten 5 oder 10 Minuten aufsteht. Und dann müssen wir halt schauen, genauso wie wir Kälte anschauen, genauso wie wir Hitze anschauen, schauen wir uns mal an, was ist Schmerz. Was passiert da eigentlich bei Schmerz? Wo ist der Schmerz? Ist in den Knochen. Oder dann werden wir unser ganzes Leben in Schmerzen. Ist in den Muskeln. Wir haben Muskeln, seitdem wir geboren sind. Dann werden wir die ganze Zeit in den Schmerzen. Ja? Wo ist denn jetzt genau der Schmerz? Und davor wirkt das Wissen, das medizinische Wissen natürlich rein. Das westliche Verständnis von der Medizin wirkt da rein und erklärt uns, warum wir jetzt Schmerzen haben. Und verblendet uns praktisch von dem, was wirklich passiert. Schauen wir uns doch an. Schauen wir uns den Schmerzen an. Schmerzen sind da. Gerade sitze ich und ich habe auch Schmerzen. Ne? Und? So what? Was soll's? Das ist ein unangenehmes Gefühl. Unangenehme Gefühle sind ständig da. Ne? Braucht man doch nicht drauf reagieren. Ist doch da. Und die ändern sich auch wieder. Aber in dem Moment, wo wir sie nicht mögen, dann ändert sich natürlich nicht. Dann wird sie nämlich stärker und stärker und stärker. Solange wir es noch nicht mehr aushalten. Ja. Haben wir ein paar interessante Punkte mal zu untersuchen? Und nehmt die Gelegenheit wahr, gerade auch in den Morgenstunden, wo es extrem ruhig ist. Wenn man früher aufsteht, Man kann doch nachmittags mal ein kurzes Nickerchen machen. Ist doch nichts dagegen einzuwenden, anstatt da 10 Stunden in der Nacht zu schlafen. Und wenn wir nämlich 10 Stunden in der Nacht schlafen, dann können wir so viel meditieren am Tag, wie wir wollen. Dann haben wir die ganze Arbeit, die wir des Tages über reingesteckt haben, haben wir in der Nacht wieder verschlafen. Normalerweise, wenn wir praktizieren, wenn wir auch nur anfangen zu praktizieren und ein bisschen stetig, also unsere Achtsamkeit halten, brauchen wir nicht mehr als 6 Stunden Schlaf. Ist unsere Meditation besser, dann reduziert sich der Schlaf auf 4 Stunden. Und ist unsere Meditation extrem gut, dann sind es 3 bis 2 Stunden am Tag. Reicht vollkommen aus. Im Grunde genommen, wir müssen ja nicht den Geist zu Schlaf legen, weil wir den ja in der Meditation schon zur Ruhe setzen. Das brauchen wir nicht. Ne? Das Einzige, was wir machen müssen, wenn wir wirklich schlafen, ist, dass wir uns hinlegen und den Körper ausruhen. Und er ist nach 2 Stunden ausgeruht und ist wieder fit. Aber wenn wir natürlich den ganzen Tag dem Geist keine Ruhe geben können, ja, dann kann man ja auch in der 5 Stunden schlafen. Aber das führt auch nicht. So. Also, versucht es ein bisschen auch über die Zeit, ne? Musst du nicht gleich heute mit 2 Stunden, das ist Blödsinn. Aber 6 Stunden reicht vollkommen aus. Ja. Also wenn um 9 Uhr schlafen geht, dann steht um 3 auf. Geht um 10 Uhr schlafen, dann steht um 4. Und wenn wir wirklich praktizieren, dann sind es halt 4 Stunden. Ja. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Und dann wird sich was ändern. Weil dann verschlafen wir unsere Arbeit vom Vortag nicht. Dann baut sich das nämlich auf. Von einem Tag auf den nächsten baut sich das nämlich auf. Ne? Und wunderbar. Das ist so, als ob man, weißt du, da sammeln wir das Wasser, ne? Da sammeln wir das Wasser, weil Wasser ein bisschen rar ist. So. Und dann sind so viele Löcher da im Tank, ne? Dass unsere ganze Arbeit, das Reinschöpfen in den Wassertank, da fast immer verloren ist am nächsten Tag. Das ist so schade. Haben wir uns auch heute so bemüht, warum sollen wir das halt so freiwillig weggeben? Ja? Okay. Und damit beende ich diesen Vortrag. Und ich wünsche mir, dass ihr jetzt ein bisschen energetischer seid als am Anfang und jetzt fleißig weitermacht. Solange ihr könnt.